Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne, große, weite Welt. Heute ist schon wieder Montag, der 30. September 2024. Ab morgen ist Oktober, der Herbst ist da. Ich bin auch wieder da, ganz vergnügt. Und darüber ist der Andreas ganz besonders froh. Gelle?
Ja. Da bin ich wirklich froh, denn die letzten Tage des Knechtseins, des Bedienendürfens und alles machen, dass es dir wieder gut geht. Es ist jetzt auch wieder für mich ein bisschen Luft zum Atmen übrig geblieben. Wunderbar. Nein, Scherz beiseite. Ich bin froh, dass du wieder auf den Damm bist. Und wir haben hier ein entspanntes Wochenende gehabt. Das tat mir übrigens auch ganz gut, dass einmal dieser Podcast ausgefallen ist, obwohl wir natürlich immer versuchen, es so diszipliniert wie möglich durchzuziehen. Kommen wir kurz zum Wetter. Wir haben gestern übrigens auch schon einen schönen Tag gehabt. Heute scheint es sich schon wieder so anzukündigen. Ich bin gestern unterwegs gewesen. Die 20-Grad-Marke nach oben ist noch geknackt worden. Aber es geht jetzt so langsam auch unter die 20-Grad-Marke. Wir haben heute wieder einen sonnigen Tag, also ein Bilderbuch. Ja, ich sag mal Herbsttag, der Indian Summer ist ja berühmt dafür und wir erwarten noch einige Male über 20 Grad. Gestern wäre ich am liebsten mit dem Boot rausgefahren, weil es noch so spiegelglatt war, so komplett ohne Wellen, wie so ein Ententeich und das bei diesem großen See. Aber du warst ja noch nicht ganz fit, denn da haben wir gesagt, wir lassen das und ich musste ja den Bediener machen.
Also ich muss da mal, glaube ich, ein bisschen was gerade rücken. Meinen Tee habe ich mir bis auf den ersten und zweiten selbst gekocht, weil natürlich der Herr Popp mit anderen Aufgaben beschäftigt war. Falls ihr euch fragt, wie ich so schnell wieder auf die Beine gekommen bin, die alten Rezepte. Pilogrip, aber vor allem, was ich diesmal genommen habe, hochdosiert Vitamin D3. Ein befreundeter Arzt hat uns das neulich erst wieder berichtet. Er hat gesagt, gerade in der Erkältungszeit hält er sich als Mediziner, der Erkältungspatienten untersuchen muss, mit Vitamin D3 hochdosiert auf den Beinen. Und das stärkt enorm die Immunkraft. Das ist ja das Sonnenvitamin, das uns durch die Sonne vermittelt wird, aber natürlich mit zunehmendem Herbst und Winter weniger wird. Und da ist es wirklich sinnvoll, Vitamin D3 einzuwerfen. Also bei mir hat es gut geholfen. Und natürlich die Tees. Ich habe diesmal einen Mischtee gemacht. Ich hoffe, ihr habt euch alle Huflattich gesammelt. Man kann sich das immer gut merken. Wofür ist der Huflattich? Huflattich gegen Husten. Und noch wächst er draußen, aber wenn ihr ihn sammelt, nehmt nur die kleinsten, feinsten und knackigsten Blätter, trocknet das und ihr habt den besten Tee. Und ich habe diesmal noch Salbei dazugegeben, ein bisschen Löwenzahnblätter, auch gleichzeitig so ein bisschen Blutreinigung. Und was hatte ich denn noch drin? Ein bisschen Thymian und Honig. Und Zitrone, also das war ein leckerer Tee. Andreas hatte sich geweigert, den zu trinken, aber wenn es bei dir losgehen sollte, dann bekommst du den natürlich auch.
Ja, ich freue mich auch und auch für die Männer, die dann eine Frau haben, die mit so vielen Blättern und Blattwerk dort arbeitet. Es sieht natürlich ein bisschen aus wie eine Räuberhöhle. Das muss man einfach mal so sehen. Aber wenn man dann die Küche wieder dekontaminiert hat, dann wird es auch wieder gut. Und das ist mittlerweile der Fall. Ich habe da gestern noch richtig vollen Einsatz gezeigt und alles ist wieder schön.
Naja, Hauptsache, du stehst jetzt wirklich gut da. Er hat aber tatsächlich, das muss ich zugeben, gestern nochmal die Sonntagabendreinigung durchgeführt, weil ich dazu dann doch nicht mehr in der Lage war. Man ist noch ein bisschen angeschlagen, aber topfit. So, und jetzt fangen wir an. Ich habe übrigens gestern, während ich die Tomaten eingekocht habe, zu einem sehr schönen Sugo, habe ich mir die FPÖ bzw. die Österreich-Wahlen angeschaut. Und auf 1, Stefan Magnet, hat ja live ins Fernsehen gesendet. Und das fand ich sehr spannend, Andreas. Er hatte ja eine Wette laufen mit seinem Co-Moderator und hatte am Anfang gesagt, also wenn es jetzt hier losgeht mit dem Politikerbefragen, dann würde Herbert Kickl, also der FPÖ-Chef, als erstes zu Ihnen ins Studio kommen und nicht etwa zum ORF gehen. Und da hatte ich noch gedacht, naja, der pokert ganz schön hoch, aber der hat das geschafft.
Ja, ich finde das sehr beeindruckend und das ist ein großartiges Zeichen, finde ich, dass wir mittlerweile eine Zeitqualität erreicht haben, dass nach einer großen Wahl dort die ganzen, ja, ich sage Kartellmedien dort zusammensitzen, wie die Kartellparteien, das ist ja ein großer Block, und man dann eben halt nicht zu öffentlich-rechtlichen österreichischen Rundfunk, ZDF, ARD, die haben dann da alle ihre Studios aufgebaut hat. Nein, man geht zu auf 1, und lieber Stefan Magnet, von uns großen Glückwunsch dazu. Ihr habt wirklich ganz stark mitgewirkt, dass die Qualität der und auch der Rückenwind der alternativen Medien unglaublich viel Kraft erfahren hat.
Ja, und das war auch eine tolle Sendung. Die haben das sehr, sehr gut gemacht. Dafür, dass sie eigentlich so eine Fernsehsendung, die sind ja sozusagen lizenziert worden, durchzuziehen. Also klasse. Aber wir wollen jetzt natürlich uns auch kurz anschauen, was da passiert ist. Klarer Sieger, ich komme gleich zu den Zahlen, ist die FPÖ. Also sozusagen die österreichische AfD. Und die AfD, die Alternative für Deutschland indes, so wünschen sich das einige ewig gestrige und ja offenbar auch schwer frustrierte Volkspartei-Apparatschiks oder Blockparteien, wie auch etliche hörige Mitglieder der Öffentlich-Restlichen und des gesamten Medienkartells, die wollen die AfD jetzt sehr gerne unbedingt ganz schnell verbieten. Sie wollen die Partei verbieten, die in einigen Bundesländern von etwa 30% der Bevölkerung gewählt wurden. Andreas, bevor wir jetzt uns Österreich konkret anschauen, die Frage an dich, ich zitiere mal aus Shakespeares Hamlet, sein oder nicht sein, das ist hier die Frage, im englischen Original heißt es to be or not to be, that's the question. Frage, geht das so einfach? Kann man eine solch erfolgreiche Partei einfach verbieten und damit Wunsch und Willen von circa einem Drittel der Bevölkerung ignorieren und damit über Sein oder Nichtsein von oben herab entscheiden?
Naja, die Frage ist ja, was ist von oben herab? Wer steht da eigentlich drüber? Wir sehen ja hier einen ganz klaren Wunsch der Abschaffung der Demokratie, indem man die Opposition abschaffen will. Wir haben ein Zwei-Parteien-System mittlerweile quasi in ganz Europa. Wir haben die Kartellparteien, die einheitlich zusammengebunden sind. In Deutschland sind es CDU, CSU, SPD, FDP, Linke, Grüne. Ob es Bündnis Sahra Wagenknecht wird, das weiß ich noch nicht genau. Da möchte ich noch vorsichtig sein. Und wir haben auf der anderen Seite die wirkliche Opposition, das ist die AfD. Und diese Opposition abzuschaffen, bedeutet die Demokratie abzuschaffen. Das heißt, Opposition wird nicht mehr zugelassen, sondern nur noch gespielte Opposition innerhalb der Kartellparteien. Und das erkennen nun mittlerweile auch die politisch eher Uninteressierten und sagen, Moment mal, in Anbetracht der Tatsache, was hier so auf den Straßen losgeht, Sicherheit, Überfremdung, Inflationsrate, mangelnden Wohnraum, all diese Dinge, die die Menschen wirklich stark belasten. Und dann laufen solche Dinge ab, indem man ja nicht eine Partei abschaffen will, sondern ein Drittel der Bevölkerung mundtot machen will. Das ist ja genau der Grund, wie man das demokratisch noch argumentieren will, das soll einer mal dahingestellt sagen. Das soll einer mal erklären. Vielleicht eines noch, wenn man sich die Parteiprogramme ansieht, und das ist das Einzige, was man machen sollte, dann ist die Frage, an welcher Stelle findet man genau diktatorische oder autokratische Mechanismen, die man mit Faschismus, mit Nazitum gleichsetzt, womit man gleichzeitig von den Kartellparteien auch den Holocaust und die dramatischen Situationen unserer dunkelsten Geschichte auch relativiert. Also irgendwie ist die Mauer tatsächlich der Ethik und Moral wirklich auf dem Nullpunkt runtergerissen worden und man latscht nur noch wild drüber. Das erkennen die Menschen.
Ich denke auch in Österreich sehr ähnliche Entwicklungen. Auch hier nach diesem erdrutschartigen Sieg der FPÖ formiert sich eine Brandmauer gegen die FPÖ, genauso wie in Deutschland. Und die FPÖ ist klarer Wahlsieger in Österreich Und das ist erstmals in ihrer Geschichte passiert, dass sie zur stärksten Kraft im Nationalrat wurde, massiv von den Wählern abgestraft, wurde hingegen die regierende Koalition aus ÖVP und den Grünen. Wahlverlierer ist auch die sozialdemokratische SPÖ. Und nichtsdestotrotz könnte sich jetzt eine Verliererkoalition bilden, wie Apollo es schreibt im Kommentar von Christopher Martens, eine Anti-Kickel-Allianz aus ÖVP, SPÖ, Grünen und Neos. Ich möchte vielleicht noch die Zahlen im Einzelnen sagen. Also die ÖVP unter Bundeskanzler Karl Nehammer, der sich gestern dann von den Interviews gedrückt hat oder vor den Interviews gedrückt hat, der keinen Ton offenbar mehr rausbekommen hat, die sind abgestürzt von 37,5% auf 26,2%, also ein Verlust von über 11 Prozentpunkten. Und auch der kleinere Koalitionspartner, die Grünen, die haben einen starken Rückgang verzeichnen müssen mit nur 8,6% im Vergleich zu 13,9%. Bei der letzten Wahl haben sie ein massives Minus kassiert von 5,3 Prozentpunkten. Die SPÖ blieb mit 20,4% der Stimmen weit hinter den Erwartungen zurück und erreichte ihr schlechtestes Ergebnis, landete weit hinter der FPÖ und der ÖVP. Also klarer Wahlsieger ist die FPÖ. Parteichef Herbert Kickl kann strahlen. Er hat das übrigens gestern sehr souverän gemacht. Er hat gelächelt, war elegant, war freundlich, hat allen die Hand gereicht, auch den Blockparteien, und wusste, dass er 29,3% hinter sich vereinen konnte. Und das war ein Zuwachs von 13 Prozentpunkten im Vergleich zur letzten Wahl im Jahr 2019. Andreas, und schon als die ersten Hochrechnungen sich formiert haben, da ging es unter den Blockparteien los. Die neue Brandmauer wurde hochgezogen gegen Herbert Kickl. Es ist aber noch nichts entschieden. Wie ordnest du das ein?
Also erst einmal ordne ich es so ein, dass man keine Angst vor Kickl hat, auch nicht vor der FPÖ, sondern vor dem eigenen Volk. Denn was hier dargestellt wird, ist ja der Volkswille. Und der Volkswille hat eindeutig gesprochen. Und wenn man jetzt das Volk, den größten Teil des Volkes, eliminieren will und eine Brandmauer gegen das eigene Volk stellt, das ist ja das, was da wirklich hintersteht, dann wird das ganz deutlich. Ich hatte mir angetan, die letzte Abschlussrede des Wahlkampfes von Kickl am Stephansplatz in Wien mir anzusehen. Es war eine großartige und gewaltige Atmosphäre, die dort war. Natürlich wird das Ganze auch inszeniert, ganz klar. Aber das machen ja letztendlich alle Parteien. Aber das Interessante war, er hatte eine brillante Rede gehalten. Ich kann nur jedem empfehlen, diese Rede dort sich wirklich einmal ganz in Ruhe anzusehen, anzuhören. Und wenn man dann hört im Nachhinein, dass er gesagt hat, er will Ausländer abschieben, pauschal, dann ist das einfach nicht die Wahrheit. Er hat gesagt, wir heißen alle Ausländer, die zu uns kommen wollen, herzlich willkommen. Wir freuen uns auf die Ausländer, sofern sie unsere Kultur respektieren, sich entsprechend einordnen und entsprechend auch beispielsweise sich einbringen wollen. Das heißt also, sich mit dem Land Österreich auch in irgendeiner Form in Verbindung sehen. Das sind die wesentlichen Dinge. Und dass er Straftäter oder illegale Einwanderer, die man immer als irregulär, das ist so ein Marketingbegriff, irreguläre Einwanderer, das gibt es nicht. Es gibt nur illegale Einwanderer, dass die zum Beispiel bei Straftaten abgeschoben werden müssen. Das ist doch eine ganz einfache Situation. Das hat er gesagt, nicht mehr und nicht weniger. Also Arme auf, er hat versucht, die Menschen zu verbinden und die Spaltung, die von den Kartellparteien ausgeht, genau andersrum wird ein Schuh raus, die hat er versucht gerade zu biegen. Hut ab vor der Rede. Die Frage, ob er das nachher, wenn er dann im Amt wäre, so machen würde, ist eine ganz andere Frage. Und das ist jetzt auch keine Lobhudelei auf Kickl, sondern einfach nur Hegel war ein Professor in Bremen für Volkswirtschaft. Übrigens ein Linker, den ich sehr schätze. Also Herr Kickl zum Beispiel hat eben halt hier eindeutig Aussagen gemacht. Daran muss er gemessen werden. Aber wenn man eine Brandmauer gegen das Volk aufbaut, wird es schwierig.
Ja, und Herbert Kickl hat nach der Bekanntgabe dieser Zahlen an das Gewissen der anderen Spitzenkandidaten appelliert. Er sagt, der Wählerwille dürfe nicht ignoriert werden und betonte wörtlich, unsere Hand ist ausgestreckt in alle Richtungen. Eigentlich geht es ja auch nur so, dass man in Ruhe sondiert und nicht von vornherein sich empört abwendet und das tut, was in Deutschland im Moment ja sich noch gesteigert hat, dass man da jetzt einfach die AfD verbieten will, es unbedingt jetzt durchziehen möchte. Ja, und es gibt natürlich viele verschiedene Möglichkeiten, wie eine Koalition zustande kommen könnte. Apollo News hat das hier in aller Ausführlichkeit abgebildet. Da wollen wir gar nicht reingehen, sondern was mich hier sehr interessiert hat noch, ist die Rolle des Bundespräsidenten Österreichs, Alexander Van der Bellen. Der spielt nämlich jetzt eine entscheidende Rolle. Der ist ja ein ehemaliger Grünen-Politiker und der hatte bereits im Vorfeld der Wahl angekündigt, dass er der FPÖ nicht automatisch den Regierungsauftrag erteilen würde, selbst wenn die stärkste Kraft werden würde. Und da muss man jetzt sagen, es war in Österreich immer schon demokratische Tradition, dass die stärkste Fraktion den Auftrag zur Regierungsbildung erhält. Und jetzt wird dieser Grundsatz plötzlich als unerheblich dargestellt. Frei nach dem Motto Wahlsieger hin oder her, so jedenfalls hier der Kommentator bei Apollo News. Und Herr Van der Bellen, der könnte sich weigern, Herbert Kickl als Kanzler oder auch als Minister zu vereidigen. Und deswegen hat er noch am Wahlabend erklärt, ja, seine fundamentalen Grundsätze für eine neue Regierung. Dazu nennt er neben demokratischen Werten und Grundrechten auch ein Bekenntnis zur Europäischen Union. Keine Partei habe über 50% erhalten, daher müsse man jetzt aufeinander zugehen, um eine stabile Regierung zu bilden, die für alle Österreicher das Beste sei. Und er hatte vor kurzem, das wird hier berichtet, in einem ORF-Interview klargemacht, dass er, das ist jetzt O-Ton, eine antieuropäische Partei, eine Partei, die den Krieg Russlands gegen die Ukraine nicht verurteilt, nicht durch meine Maßnahmen noch befördern werde, durch seine persönlichen Maßnahmen. Klingt ein bisschen wie Frau Faeser, die sagt, meine Polizei. Van der Bellen sagt, meine Maßnahmen. Und der österreichische Bundespräsident hat dann betont, dass die Kanzlerernennung in seiner höchstpersönlichen Entscheidung liege und er dabei seinem Gewissen verpflichtet sei. Also sowas habe ich überhaupt noch nicht gehört, dass eine Einzelfigur, die da von den Blockparteien aufgestellt wurde, Andreas, wenn ich das jetzt so despektierlich, ich kennzeichne es gleich als solches, vielleicht satirisch am besten, dass der von seiner höchstpersönlichen Entscheidung trifft.
Naja, ich glaube, die sind alle so ein bisschen abgerichtet. Alle die WEF-Jünger, die man so erkennt, die haben so ein Vokabular drauf, wo sie tatsächlich autokratisch schon wirken. Und ich glaube, die werden dementsprechend auch rhetorisch ein bisschen abgerichtet, dass das Ganze so einen Feudalcharakter bekommt, einen monarchischen Charakter. Mich wundert, dass er nicht sagt, wir haben entschieden oder was sagt ihr denn dazu, Präsident. Das wäre noch so die nächste Phase, die dann kommen würde. Und interessant finde ich, dass er dann die Aussage macht, dass die FPÖ sich neben demokratischen Werten, natürlich, das bekennt sie sich ja ganz klar, das haben sie in ihrem Parteiprogramm drinstehen, im Gegenteil, sogar mehr als es bisher der Fall ist, bis hin, genau wie bei der AfD, zur direkten Demokratie und ein Bekenntnis zur Europäischen Union. Ja, warum denn ein Bekenntnis zur Europäischen Union, welches unanfechtbar ist? Das Entscheidende ist doch, dass sein Fokus auf das Wohl, auf dem Wohl der österreichischen Bevölkerung liegt. Denn das bedeutet ja ein Pauschalscheck der EU, egal was sie machen, egal welche Kriege sie führen, egal ob sie irgendwelche Fehler nachweislich begehen, wir haben hinter der EU zu stehen. Das ist ein Diktat, was hier hintersteht und das passt auch zu seiner Geschichte. Und dann eben halt auch die Geschichte mit dem, dass jemand sich für den Frieden einsetzt und will, dass ein Friedensgespräch zwischen Russland und USA stattfindet, um Europa zu schützen und gleichzeitig da rein zu interpretieren, wer Frieden fordert, ist automatisch ein Kriegstreiber der Russen. Das sind natürlich solche peinlichen Ausrutscher, die erstens nicht intelligent sind und zweitens natürlich auch sachlich falsch.
Ja, danke für diese Einordnung. Sehr spannend geht es in diesem Kommentar von Apollo News schon auch weiter. Es heißt hier, das ist die Einordnung, die Strategie der Dämonisierung der FPÖ ist krachend gescheitert. Trotz aller Versuche, Kickl und seine Partei als Gefahr für die Demokratie darzustellen, haben die Wähler ein klares Zeichen gesetzt. Statt aus dieser Niederlage zu lernen, setzen die etablierten Parteien ihre Taktik unverdrossen fort. Dasselbe wie in Germany. Andreas, wie lange kann so etwas noch gehen?
Naja, in Österreich wird das Ganze noch ein bisschen schwieriger, weil die FPÖ ja schon dreimal an einer österreichischen Bundesregierung beteiligt war. Nämlich mit der ÖVP, allerdings eben halt als Juniorpartner. Und jetzt geht es darum, dass man jetzt die FPÖ als Majorpartner sehen müsste und dann die ÖVP oder welche auch immer dann als Juniorpartner. Das heißt, der FPÖ sich unterordnen. Niemand hat zu Zeiten, als die FPÖ noch in der Regierung war, als Juniorpartner, sich darüber aufgeregt. Und da waren auch die Angriffe relativ entspannt und die waren relativ ruhig. Jetzt werden sie erst wieder laut, weil man Angst hat, sich unterzuordnen. Denn die Aussagen, die Kickl gemacht hat, was alleine die Einschränkung der Staatseinnahmen einbelangt, das bedeutet, er will die Familie fördern, er will bestimmte Dinge regeln, dass die Wirtschaft wieder in Gang kommt. Und wenn er gefragt wird, wie er das finanzieren will, indem der Staat sich selbst zurücknimmt. Das heißt, weniger Steuereinnahmen, den Beamtenapparat abbaut, die Parteiapparate abbauen, die gesamten Regierungsgeschichten. Da sind ja so unendlich viele Gelder, die auch verschleudert werden. Die würde er denn dafür zur Verfügung stellen. Er redet nicht von Neuverschuldung, sondern von Abbau des Staatsapparates. Ja, und das passt den Kartellparteien und denjenigen, die vielleicht auch keine Ausbildung haben und keinen anderen Job irgendwo bekommen, natürlich überhaupt nicht.
Da wird der Trog immer kleiner. Wie blöd. Also du hast es ja gerade gesagt, dreimal war die FPÖ an einer österreichischen Bundesregierung beteiligt. Das letzte Mal übrigens von 2017 bis 2019. Da war die FPÖ Juniorpartner in einer Koalition unter Bundeskanzler Sebastian Kurz von der ÖVP. Und diese Regierung zerbrach ja, wir erinnern uns alle an der sogenannten Ibiza-Affäre, die initiiert worden war, wie es doch jetzt immer deutlicher geworden ist, ja, von dem öffentlich-rechtlichen ZDF Böhmermann und den Blockmedien. Das war ja ein richtiger Medienputsch.
Ja, richtig. Also man hatte hier letztlich mit den Blockmedien im Schulterschluss und Böhmermann, das sind natürlich eben die Leute, die man kennt, die mit bestimmten Methoden arbeiten, auch Methoden der Komplizenschaft gewissermaßen, und haben den damaligen Vorsitzenden, wie hieß er nochmal, ich habe seinen Namen gerade vergessen.
Von wem?
Den damaligen FPÖ-Vorsitzenden, der zurück...
Strache,
genau, Herrn Strache. Und der wurde quasi in einem angetrunkenen Zustand heimlich aufgenommen in einem Film, in einem Video. Und dieses Video wurde dann heimlich gemacht. Und da hat man ihn quasi in Gespräche verwickelt. Und wenn er da seine Zunge locker hatte, weil er dort eben halt im angetrunkenen Zustand vermeintlich mit den anderen, die auch angetrunken wirken sollten, aber offenbar nicht waren. Und so hat man ihn in eine Falle gelockt. Und jeder weiß, wenn er schon mal was getrunken hat, dass er auch mal übers Ziel hinausschießen darf. Und er hat Dinge gesagt, die man nicht hätte sagen sollen. Aber sie waren auch nicht so dramatisch, dass man jetzt sagen müsste, das ist jetzt ein absolutes No-Go für alle Zeiten der Welt. Zumal, wenn man weiß im Nachhinein, dass es inszeniert war.
Ja, das ist die miese Masche dabei gewesen. Also man hat wirklich eine Regierung gestürzt, weil die FPÖ dabei war. Man hat diesen Kandidaten Strache aufs Glatteis geführt. Und ja, irgendwie redet darüber aber keiner mehr, ne? Auch über dieses Medienkartell, das da immer wieder am Zuge ist, wenn solche Sachen genauso wie bei der Potsdamer Geheimbesprechung von Korrektiv, wer Korrektiv da auch so zugearbeitet hat. Ja. Das sind alles die Dinge, die ich hoffe wirklich bald kraftvoll ans Licht befördert werden, damit es allen klar wird und offenbart wird, welche Spiele hier im Moment im Hintergrund laufen, ja, oder eigentlich schon im Vordergrund.
Ja, und das mit Korrektiv nur ganz kurz als Anmerkung, das muss man wirklich so sehen. Sie sind der Lüge überführt worden, höchst richterlich überführt worden, aber trotzdem werden diese Narrative dieser Deportationen, dieser Remigrationen und so weiter in einer Form und Weise weitergeführt, obwohl mittlerweile höchstrichterlich bewiesen ist, dass hier eine ganz klare auch Masche und eine Lüge am Werke war. Korrektiv ist der Lüge überführt worden und nicht nur einmal.
Ja, und jetzt habe ich mal eine Frage an dich, Andreas. Ausnahmsweise frage ich dich etwas. In Österreich wurde gewählt und niemand wusste genau, wie würde das ausgehen. Die Blockparteien haben gehofft, dass es nicht so brenzlig wird. Es ist aber brenzlig geworden. Aber könnte es sein, dass man vorsichtshalber schon mal etwas initiiert hat und sozusagen in Beton gegossen hat, dass es nicht mehr veränderbar ist, was ab heute in Österreich gesetzlich gilt? Nämlich der neue elektronische Impfpass, der E-Impfpass. Viele bezeichnen dies auch als digitale Fußfessel, wie zum Beispiel der Autor Dr. Peter F. Meyer bei TKP, bei diesem Portal. Und es heißt hier, der digitale Impfpass wurde in Österreich vom Parlament beschlossen. Die ID Austria bekommt damit als Ergänzung den elektronischen Impfpass. Und TKP kommentiert das so: Um Gesundheit geht es damit nicht. Es handelt sich um ein Marketing- und Verkaufsinstrument für das Gesundheitsministerium, das die Hoheit über alle Impfdaten der Österreicher bekommt. Was bedeutet das? Andreas, der FPÖ-Wahlsieger soll ja auch nicht Kanzler werden. Eventuell wegen solcher Entscheidungen hier, wegen solcher neuen Digitalvorgänge wie dem E-Impfpass, darf er nicht in dieses Amt, damit er so etwas eventuell auch nicht rückgängig machen kann?
Naja, also wir wissen ja durch Frau von der Leyen als Chefin der Europäischen Union, das hat nichts mit Europa zu tun, sondern das ist eben halt eine Organisation, die letztendlich von großen Lobbyistengruppen wie der Pharmaindustrie bewusst inszeniert wurde. Das müssen wir einfach uns immer wieder klar machen. Und dass die nationalen Regierungen dieser EU sich unterordnen sollen, damit eben halt diese Lobbyisten entsprechend befriedigt werden. Und es war natürlich zu vermuten, dass die FPÖ die stärkste Kraft in Österreich wird. Und aus diesem Grunde hat man vorher noch mal schnell Fakten geschaffen. Und zwar mit der Argumentation, dass sie auch irreversibel sind. Das heißt, man sagt, man kann diese Fakten nicht mehr rückgängig machen. Jetzt sage ich aber, doch kann man. Wenn ich sehe, wie willkürlich hier unter bestimmten Bedingungen Recht gebrochen wird, wie wir es jetzt gerade erleben in Thüringen, wie wir es gerade erleben in Sachsen, wo also quasi die Richter als Politikaktivisten, als Richter fungieren und sich dann Prozesse dann letztendlich so zusammenbauen, die fragwürdig sind und so eindeutig auch im Prinzip formuliert werden, da wissen wir natürlich auch, womit wir es zu tun haben. Und ich glaube, es wird, wenn die Menschen sagen, unter welchen Bedingungen zum Beispiel auch diese diese Fußfessel, diese digitale entwickelt wurde, nämlich der Impfpass, dass man dann auch mit entsprechenden ähnlichen Mitteln diese Dinge auch wieder rückgängig machen muss. Es kann nicht alles in Stein gemeißelt sein. Wir kennen Frau Merkel, da werden sogar einfach Wahlen anschließend kommentiert nach dem Motto, das muss rückgängig gemacht werden, das müssen wir nochmal machen. Also insofern ist das relativ einfach.
Ja, hast du eigentlich recht. Die Vorgänge kennen wir ja schon. Also was heißt dieser digitale Pass jetzt, der Impfpass? Was heißt das für die Bürger Österreichs? Abmelden kann man sich davon nicht. Die Daten, das wird hier erläutert bei TKP, gehen bald ans Gesundheitsministerium, aber auch an die Landesregierungen. Zielgruppe dafür sind nicht unbedingt die alten Leute, sondern in allererster Linie die Kinder, für die bis zum 15. Lebensjahr an die 50 Impfungen empfohlen sind.
Ja, und das ist natürlich der Horror für jeden, der ein bisschen mitdenkt. Also wir merken, dass hier ein Gesundheitsministerium offenbar fungiert als Vertriebsabteilung der Pharmaindustrie. Das hat mit der tatsächlichen Volksgesundheit in dem Sinne nichts zu tun. Wir sehen spätestens seit dieser mRNA-Arie, der sogenannten Impfungen, was gar keine Impfungen sind gegen Corona, wie viele plötzlich Kinder unter 15 Jahren schon an Herzinfarkt sterben. Und das fällt natürlich auf. Das Problem ist, diese offensichtlichen möglichen Zusammenhänge, ich sage nicht, dass sie sind, sollen offenbar nicht überprüft oder überhaupt gecheckt werden, wissenschaftlich untersucht werden. Man will dort irgendwie rauskommen, damit Zusammenhänge eben halt auf keinen Fall beweisbar werden. Aber es gibt eben halt viele Beweise, die so groß sind, dass man weiß, man kann hier eine Kette zusammenstellen, die eindeutig ist.
Ja, vielleicht auch noch daran geknüpft, die Informationen, die hier aus Südtirol gemeldet wird. Da ist es zum Beispiel so, dass ohne Impfungen es keinen Kindergartenbesuch gibt, keinen Schulbesuch. Der Schulbesuch aber zum Beispiel ist verpflichtend, also gesetzlich. Und damit ist ja der E-Impfpass ein Hilfsmittel geworden, um Druck, um Zwang ausüben zu können. Und wird wahrscheinlich dadurch auch ein sehr geeignetes Mittel sein zur Kontrolle und Durchsetzung ganz bestimmter Ziele.
Ja, das ist für mich ein Vorgang, wo mir durch den Kopf schießt, geht es hier um eine Zwangsversklavung. Es tut mir leid, aber diesen Begriff muss ich am Horizont definitiv aufstellen und sagen, bewegen wir uns da nicht hin. Wer weiß denn, was da überhaupt drin ist? Die Unterstellung, dass die Natur nicht in der Lage ist, also Gottes Schöpfung, tatsächlich dafür zu sorgen, dass jeder, wenn er gesund lebt, auch gesund bleibt. Diese Frage wird grundsätzlich in Frage gestellt und der Mensch stellt sich über die Schöpfung und sagt, wir können es besser als der liebe Gott. Und dann werden die Menschen mit Chemie vollgepumpt in der Hoffnung, dass da in erster Linie die Umsätze laufen und dass nicht zu viele zu Schaden kommen. Offiziell heißt es natürlich, dass man die Gesundheit intakt halten möchte.
Unter der Überschrift Impfpass als Service für die Pharmaindustrie lesen wir hier, ein wesentlicher Bestandteil des E-Impfpasses ist das zentrale Impfregister, das der elektronischen Dokumentation aller durchgeführten Impfungen sowie von impfrelevanten Informationen dient. Zugriff darauf soll laut Regierung eine bestimmte Gruppe von Behörden, Organisationen und Berufsgruppen haben. Aber wie die Vergangenheit ja immer wieder gezeigt hat, ist der Missbrauch von Daten, die ja eh nur einer bestimmten Gruppe zur Verfügung gestellt werden, damit wieder Tür und Tor geöffnet, Andreas. Und wenn die Daten erstmal raus sind an all diese Institutionen, ja, puh, wer will die wieder zurückholen, wenn da mal ein Regierungswechsel stattfindet? Auf jeden Fall will die Regierung, die das hier beschlossen hat, also ÖVP und Grüne, die haben das ja ins Leben gerufen, die will den E-Impfpass damit zum zentralen Planungstool für die Gesundheitsentwicklung machen. Und genau darin steckt ja auch die Gefahr, denn es gibt absolut überhaupt keine Notwendigkeit einer zentralen Erfassung der Impfdaten, da das für die Bürger keinen großen Mehrwert bietet.
Nein, überhaupt keinen Mehrwert. Das bietet nur einen Mehrwert für die Pharmaindustrie, ganz eindeutig. Und ich bin der Meinung, dass jeder sicher so einen elektronischen Impfpass machen lassen kann, wenn er will. Aber wer es nicht will, der muss es auch lassen können. Das ist der Punkt. Was hier hintersteht, ist ein Zwang. Und dieser Zwang führt dazu, dass bestimmte Gruppen mich als gläsernden Menschen im Detail erkennen. Das möchte ich nicht, denn das verstößt ganz klar gegen meine Freiheitsbestrebungen. Aber warum machen so viele Menschen mit? Man hat sie über die Jahre in eine Angst reingepresst, den Normalbürger, dass das Denken aufhört, die Empfindung aufhört. Geist, Seele und Verstand werden schwer geschädigt durch die letzten Jahre, wurden geschädigt der sogenannten Corona-Politik und der Agenda der Angstmachung. Und man versucht den Menschen unterbewusst zu suggerieren, wenn du deine Impfung alle bekommst, dann wirst du niemals sterben müssen. Das ist eigentlich der entscheidende Punkt, der im Hintergrund immer mitschwingt. Und damit kann man den einfach strukturierten Menschen einfach erreichen. Es ist ein Intelligenztest.
Im Vergleich zu Deutschland gab es in Österreich die Impfpflicht, als Corona, als die Mikrobe ausgebrochen bzw. zirkulierte. Ich bin mal ganz vorsichtig. Und eventuell ist ja, die musste dann zurückgenommen werden, ist ja aus dieser Impfpflicht jetzt dieser E-Impfpass geworden. Zum Glück gibt es einige Kritiker, die dagegen gehen, weil sie befürchten, dass dieser E-Impfpass insbesondere in Verbindung mit dem EUDI-Wallet, das ist eine geplante Identitätsverwaltung in der EU, also von dort wird das Ganze ja mitgesteuert, dass dieser E-Impfpass die Sicherheit von wirklich sensiblen medizinischen Daten eben überhaupt nicht gewährleistet und letztendlich auch zur umfassenden digitalen Überwachung genutzt werden könnte. Aus diesem Anlass gab es eine Pressekonferenz des Vereins Wir EMUs, das ist der Verein zur Förderung von Gesellschaft und Wohlbefinden. Und da haben sich Experten getroffen aus den Bereichen Medizin und Bürgerrechte. Und ich gehe mal ganz kurz rein in ein paar Zitate. Zum Beispiel der Rechtsanwalt mit Schwerpunkt IT-Recht und Datenschutz, Markus Keusser, der hat betont, dass Verkehrsbeschränkungen mit Einführung des E-Impfpasses möglich werden und Arbeitgeber einen Impfregisterauszug anfordern können, vergleichbar mit dem Strafregisterauszug. So mutet das ja auch direkt an. Aber Andreas, wenn so ein Fachexperte, ein Anwalt, sagt, dass damit Verkehrsbeschränkungen ermöglicht werden könnten. Was meint er denn damit?
Naja, es geht um die totale Kontrolle und auch um die Notfalleinbuchtung von Menschen. Das heißt, Menschen werden eben zwangsisoliert. Und das ist den Menschen überhaupt nicht klar. Und hier wird ja deutlich, wenn die Daten der Europäischen Union zugeführt werden, dann bedeutet das, sie werden der Lobbyorganisation zugeführt. Es gibt ja auch einen Europäischen Rat, den hat es vorher gegeben. Und zwar lange vorher, nämlich fast 20 Jahre, der ja letztendlich die Europäische Union als Vorgang schon quasi vorbereitet hatte. Aber wo jeder Nationalstaat einzeln entscheiden konnte für sein Volk. Das hat natürlich nicht gereicht und aus diesem Grunde hat man dann irgendwann Anfang der 90er die EU draufgesattelt als nächste Phase, weil man damit tatsächlich die Macht direkt auf den Bundeskanzler und auch auf alle anderen ausführen kann. Und unter diesen Bedingungen komme ich nochmal zurück, was der Herr von Bellen gesagt hat. Eine unbedingte Bekenntnis zur EU muss von der FPÖ gemacht werden. Nein, natürlich nicht. Wenn wir merken, dass die nationalen Interessen der Bürger tangiert werden, dann muss doch die Möglichkeit bestehen, dass man aus der EU raustritt. So wie das übrigens Großbritannien gemacht hat und so wie es vielleicht auch Ungarn machen wird, eventuell Holland machen wird. Und so finde ich persönlich diesen Prozess der Auflösung der EU durchaus diskussionswürdig, weil wir den Europäischen Rat nach wie vor noch haben. Aber dann eben halt mit nationalen Interessen, die auch vertreten werden dürfen.
Um das klarzumachen, wir sind für Europa, ja, aber eben gegen Kontrolle zum Beispiel von einer Institution in Brüssel. Übrigens sagt dieser Markus Keusser, dieser Anwalt, dass eben Arbeitnehmerrechte eingeschränkt werden könnten, dass es zu Identitätsdiebstahl, aber auch zu Motivkündigungen und Mobbing kommen könnte, ist ja klar, wenn der Arbeitgeber sieht, der Impfpass ist leer, der hat war nicht brav, ja, dann geht das relativ schnell. Dann hat sich ein anderer Anwalt zu Wort gemeldet. Er ist auch Gründungsmitglied der International Association of Lawyers, Dr. Michael Brunner. der ist auch bei den Anwälten für Aufklärung, der sagt, dass der gesetzlich verpflichtende elektronische Impfpass und das zentrale Impfregister mit Grundrechten unvereinbar sind. Insbesondere werde das Recht auf Datenschutz, die Achtung der Privatsphäre und dem Selbstbestimmungsrecht verletzt. Gesundheitsbezogene Daten sind höchst sensible Daten und umfassen, so sagt er, höchstpersönliche Rechte, die in einem Rechtsstaat absoluten Rechtsschutz genießen müssen. Mit den Änderungen im Gesundheitstelematikgesetz, das steht über diesem E-Impfpass, überschreitet der Staat erneut eine rote Linie.
Ja, und das ist genau der Punkt, was ich damit meinte. Weil du gerade sagtest, sind wir gegen die EU? Nein, das sind wir natürlich nicht. Wir sind nicht gegen Europa, aber wir sind gegenüber dieser Kapitalordnung, die sich letztendlich dieses System EU geschaffen hat. Nochmal, es gibt den Europarat. Der Europarat ist kein Organ der Europäischen Union. Ich möchte das nochmal deutlich hervorheben. Das ist ganz wichtig. Er ist also quasi ein eigenständiger Zusammenschluss europäischer Staaten mit 46 Mitgliedsländern. Und jeder Vorsitzende des Staates, Kanzler, Präsident oder sonst etwas, ist dort repräsentativ in bestimmten Besprechungen dann entsprechend auch vorzuladen und ist dann da und dann werden die Dinge gesprochen. Aber jeder spricht für sein eigenes Land. Das geht natürlich der Pharmaindustrie, der Rüstungsindustrie nicht schnell genug, wenn man nämlich ganz konkrete globale Ziele der Einweltregierung, das ist meine Vermutung, im Fokus hat. Und aus diesem Grunde ist die EU dringend diskussionswürdig und eine Machtverstärkung des Europäischen Rates elementar wichtig. Europa muss im Verbund bleiben. Europa muss freundschaftlich gemeinsam arbeiten in ihrem eigenen Interesse. Dazu brauchen wir aber keine Europa-Gegner, sondern Europa-Befürworter wie den Europäischen Rat und nicht die EU.
So, das war mal ein klares Wort. Ich möchte trotzdem unverdrossen hier noch weiter die Argumente vorbringen zu diesem E-Impfpass, denn es sollte ruhig jeder sich mit diesem Thema beschäftigen, um eventuell, wenn es denn auch in Deutschland zur Sache geht, gewappnet zu sein mit dem, was das alles bedeuten könnte. So hat sich auch der ehemalige Präsident des Landeskriminalamtes Thüringen, er ist auch Europol-Experte und heißt Uwe Kranz, geäußert und sagt, wo Daten vorhanden sind, werden sie auch genutzt. Ärzte und Kliniken seien hoch lukrative Ziele für Hacker. Und er sagt, der E-Impfpass wird natürlich als bessere Gesundheitssteuerung verkauft, kann aber als Baustein für ein globales Kontrollsystem missbraucht werden. Muss nicht, könnte aber. Und dann gibt es auch den Facharzt für Mikrobiologie. Wir haben schon einiges für ihn oder von ihm hier eingestellt, Professor Dr. Martin Haditsch. Der hat betont, dass ein E-Impfpass zur Vorbereitung auf Epidemien nicht notwendig ist und dass Impfdefizite in Zukunft zu Minuspunkten bei einer Social Credibility, so sind ein paar I's, führen könnten. Ärzte würden überdies zu Erfüllungsgehilfen staatlicher Anordnungen. Und er weist darauf hin, dass es natürlich auch Menschen gibt, die impfuntauglich sind und eine natürliche Immunität besitzen oder eben gar nicht auf Impfungen ansprechen. Er ist ganz vorsichtig, wie wir sehen. Und er, das ist vielleicht die gute Nachricht, er vermutet, dass das österreichische Impfpflichtgesetz zugunsten des E-Impfpasses zurückgenommen wurde. Und das ist doch nicht so gut. Ich habe gedacht, habe das hier falsch eingeordnet kurz. Und er meint sogar leider im Gegenteil, dass dieser E-Impfpass einen wesentlich größeren Angriff auf die persönliche Freiheit der Menschheit bedeutet. Also ihr Lieben, keine gute Nachricht, was das Einführen des E-Impfpasses in Österreich angeht. Wahrscheinlich versuchen die Blockparteien vor allem dieses Instrument, was ja für die Lobbyisten wichtig ist, festzuhalten, solange es nur geht, trotz all der destruktiven Meldungen, die es inzwischen über die mRNA-Spritzen und die Folgen gibt.
Also ich möchte noch mal darauf kommen, was die Situation anbelangt, dass man hier unmittelbar auf den Menschen einwirken kann durch Pflicht- oder Zwangsmaßnahmen. Ich denke an einen Vorgang, als ich in Deutschland war, vor nicht allzu langer Zeit, kurz. Da war ich bei einem Arzt und unmittelbar bevor ich gekommen war, ist ein systemkritischer Arzt, zu Mainstreamern gehe ich natürlich auch nicht, ich war zufällig dann da. Und kurz vorher war gerade eine Polizeiarmada bei ihm aufgetaucht, in seiner großen Praxis, die er hatte, weil er einem jungen Mann gesagt hat, er könne nicht geimpft werden, aufgrund einer bestimmten medizinischen Indikation. Und das hat er auch aufgeschrieben und aus diesem Grunde wurde er nicht gegen Corona geimpft. Und dann kam aber diese Polizeiarmada rein, schwer mit allen Materialien, haben seine gesamten Unterlagen, nämlich von dem Arzt herausgeholt, Computer und so weiter, mit der Argumentation, dass er diesen Mann die Impfung verweigert hatte, mit einer Indikation, die von der STIKO nicht vorgesehen ist. Das heißt, die Ständige Impfkommission hat dieses Krankheitsbild nicht als Grundlage anerkannt und der Arzt hat sich danach zu richten. Das bedeutet die Kastration des Arztes, der selbst mit dem Patienten Auge im Auge arbeitet, den Patienten gut kennt und dann eine Entscheidung fällt nach bestem Wissen und Gewissen. Und dann werden irgendwelche Paragraphen aus der EU, die dann in die STIKO einfließen, dann quasi gültiger als die individuelle Besuchung. Und genau das ist der Punkt. Auch die Ärzte sollten auf die Barrikaden gehen, weil sie nämlich in Zukunft nichts mehr zu melden haben und dann irgendwann durch KI-Computer auch nach ganz normalen Schematas dann abarbeiten. Da wird Blut abgenommen, Urin abgenommen und dann wird die entsprechende Therapie eingeleitet. Man braucht gar keinen Arzt mehr dabei. Und das wird jetzt natürlich alles noch verschärft mit diesem elektronischen Impfpass.
Erzähl noch ein bisschen mehr. Was wird da alles gemacht?
Ich habe doch schon erzählt.
Ja, okay. Wir wechseln noch nicht ganz das Thema, denn man fragt sich natürlich bei all den Entwicklungen, wir hatten letzte Woche berichtet über den Zukunftspakt der UN und was damit so alles verbunden sein wird und wie viele Länder stillschweigend oder begeistert zugestimmt haben und dass dieser globale Zukunftspakt der UN verhandelt wurde unter der Ägide Deutschlands. Das ist immer wieder das, worüber man sich wundert. Und wer ist da auch gesichtet worden? Was hat der da zu tun, Andreas? Bill Gates, dein Lieblingsmisanthrop, der hat die letzten Tage in New York verbracht, dieser UN-Gipfel dauerte und er war dort beteiligt, als der Zukunftspakt beschlossen worden ist, der ja auch die UN-Staaten dazu bringen sollte, die ganzen Sustainable Development Goals und die Agenda 2030 zügiger umzusetzen. Was macht Bill Gates dabei, Andreas? Hat er womöglich am Pakt mitgeschrieben?
Also die Wahrscheinlichkeit ist durchaus vorhanden, denn es geht ja nicht darum, dass die Personen in diesen Ordnungen wie der UN sind, die vielleicht das Fachwissen haben, sondern die über entsprechende Geldmittel verfügen und die Organisation mitfinanzieren. Auf anderen Seiten natürlich auch dann mit großen Pharmaindustrien in Verbindung sind als Aktionäre, um damit Geld zu verdienen. Das heißt, man bereitet sich seinen eigenen Markt vor. Es ist normalerweise ein Unding, dass ein Bill Gates dort ist, aber wir wissen natürlich, in welche Richtung das gehen soll. Und wir wissen auch, dass die UN ganz klar sagt, es soll die Demokratie abgeschafft werden. Ich bin ehrlich gesagt erleichtert, dass das Thema jetzt ein bisschen mehr Fahrt bekommt, gerade weil auch Beatrix von Storch, eine von mir hochgeschätzte, brillante Analytikerin, die sehr klar denkt, hochintelligent ist und die Dinge wie kaum ein anderer auf den Punkt bringen kann. Und sie hat das ganz deutlich gemacht. Wir reden übrigens auch schon seit Wochen und Monaten davon. Es ist manchmal schwer, diese komplexen Themen rüberzubringen, aber es kommt jetzt auch in der Öffentlichkeit immer mehr an. Und ich glaube, das ist jetzt ein guter Punkt, das Reinquatschen des Volkes in die entsprechenden politischen Entscheidungen gegen das Volk, das soll unterbunden werden. Demokratieabschaffung, Diktatur, herzlich willkommen. So kann man es kurz fassen.
Wir haben ja gerade in den letzten 2 Jahren viel gesprochen über den WHO-Pandemie-Vertrag und auch die internationalen Gesundheitsvorschriften, die ja vorsehen sollten, dass zum Beispiel der WHO-Chef jederzeit entscheiden kann, ob die ganze Welt unter Pandemiezwang gestellt wird. Dieser Pakt ist nicht so beschlossen worden, wie die Herrschaften sich das gerne gewünscht hätten, sind aber trotzdem einige Fußklinken drin und die internationalen Gesundheitsvorschriften, bei denen immer noch eine Einspruchsfrist gilt. Wer immer zuständig ist, der gerade zuhört, bitte das nicht vergessen. Das sind ja die einen Instrumente, aber falls das alles nicht klappt, gibt es jetzt den Zukunftspakt der UN und da ist man natürlich ganz vorneweg, die ganze Welt eben auch unter Verdacht zu stellen, dass eingesperrt werden muss. Und Herr Gates, Bill Gates, der ist ja wenige Tage vor dieser UN-Konferenz in New York vor die Presse getreten und hat verkündet, wir stehen vor einer Weggabelung. Pandemie oder Weltkrieg? Ja, ihr lieben Bürger, ihr könnt euch das aussuchen. Pest oder Cholera, aber schlimm wird es auf jeden Fall. Und er hat gesagt, so gäbe es eine Menge Unruhen in der Welt, die einen großen Krieg auslösen könnten. Aber selbst wenn dieser Konflikt vermieden würde, dann würde es wahrscheinlich eine weitere Pandemie geben. Höchstwahrscheinlich innerhalb der nächsten 25 Jahre. Ja, und wenn es um Pandemien und Impfungen geht, dann ist Bill Gates ja der Chef. Der hat sich ja in Europa ganz wichtig gemacht. Also er durfte ja in den Tagesthemen 2020, bevor die großen Impfarien losgingen, in 10, 11 Minuten Sendezeit verkünden, dass er 7 Milliarden Menschen impfen möchte. Und Frau von der Leyen in der EU, die Kommissionspräsidentin, die hatte ja ihn begeistert als ihren Führer bezeichnet.
Ja, das sind schon interessante Wortkreationen, die da entstehen. Und wir müssen es ja auch immer wiederholen, dass wenn beispielsweise das World Economic Forum sich trifft, das WEF, wo die Milliardäre letztendlich sind, die sich dort in einem Club treffen, wo man dann quasi einlädt, Staatschefs, die dann auch kommen dürfen. Die dürfen dann in der ersten und zweiten Reihe sitzen, dürfen zuhören, aber haben im Prinzip nichts zu melden. Es wird ja immer deutlicher, wie das wird. Und nochmal zu diesem UN-Pakt, der da gerade gemacht wird, dass die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, ist ja untergeordnet der UN. Und wir wissen, dass man hier die Problematik eingebaut hat, dass der UN-Chef gewissermaßen, was du gerade schon sagtest, für die gesamte Welt einen Lockdown ausrufen kann. Du sagst, es ist ein bisschen weichgespült worden, ist es, aber es ist noch drin. Es ist immer noch drin. Man hat es ein bisschen umformuliert, das macht man übrigens gerne. Das hat man damals gemacht bei der Europäischen Verfassung oder dem Vertrag von Lissabon. Ich glaube, 99% der Bürger in Deutschland oder in Europa wissen nicht, dass die Europäische Verfassung die Todesstrafe in Europa wieder zulässt, in der EU, die Todesstrafe, ihr habt richtig gehört. Das geht über nicht einen direkten Paragraph, wo man das findet, dass man das machen kann, sondern über die entsprechenden Nebenstatuten, die eingebaut sind, unter welchen Bedingungen beispielsweise Hinrichtungen möglich sind. Kaum jemand hat das noch auf dem Schirm. Es haben viele Professoren damals sehr deutlich und groß rausgebracht, aber es wird einfach nicht zur Kenntnis genommen. Das sind ja alles noch so kleine Hinken im Hintergrund, die man jederzeit ziehen kann.
Ja, und spannend ist ja, dass Bill Gates und Co. ja vor den Affenpocken gewarnt hat. Und das hört irgendwie auch nicht auf, immer wieder. Jetzt haben wir ja auch die Blauzungenkrankheit bei den Tieren. Da werden jetzt wieder tausende Tiere umgebracht wegen einer Gefahr der Blauzungenkrankheit. Und Bill Gates sagt, die USA und der Westen, die müssten viel mehr gegen all das tun, auch bei den Affenpocken. Man muss den Ausbruch jetzt schon stoppen. Und wir haben das jetzt am Wochenende nicht eingestellt, aber es wurde in mehreren Medien darüber berichtet, dass in Afrika der Ausbruch des Marburg-Virus gemeldet wurde und es seien bereits über 20 Menschen daran gestorben. Marburg, wir haben hier öfter darüber gesprochen, Marburg, das Marburg-Virus ist in der Tat nicht wirklich ungefährlich, aber es tritt sehr selten auf. Also in den letzten Jahrzehnten sind das nicht nennenswerte Zahlen. Und deswegen fragt man sich natürlich, warum Bill Gates sich schon vor 2, 3 Jahren Impfpatente gegen das Marburg-Virus sichern ließ.
Ja, und das hat ja Dr. Klingerhardt auch deutlich beschrieben. Und er hat sich ja auch in unserem vorletzten Kongress, glaube ich, war es, sich intensiv damit auseinandergesetzt, wie man sich auch entsprechend mit Medikamenten vorbereitet. Auch das ist eben halt noch eine ganz wichtige Situation, die wir damals diskutiert hatten. Ja, und wir sehen, man ist hier ganz scharf dabei, weiter ein Virus nach dem anderen hier aus dem Hut zu zaubern. Und natürlich kann es sein, dass solche Viren kommen, aber wir haben ja vorher die Situation auch schon gehabt. Wir haben, seit es die Menschheit gibt, diese Situation gehabt. Und plötzlich ist der neue Markt seit 2020 eröffnet worden, Pandemiemarkt. Das ist ein ganz neuer Markt, den man eröffnet hat. Und den kann man dann so nach Belieben eben halt zusammenbasteln.
Ja, große Lenker haben ja auch gesagt, dass das eigentlich die Übung war, um zu schauen, wie weit die Bevölkerung mitgeht, was die alles mit sich machen lassen. Wir nennen es den Intelligenztest. So, wir wechseln jetzt das Thema und kommen zu einer Meldung, die der NDR vor 3 Tagen veröffentlicht hat, nämlich der Hamburger Hafen. Der wird jetzt Gebiet für große Bundeswehr-Verteidigungsübungen und man wolle sich in Hamburg bei Krisenvorsorge und Katastrophenschutz neu aufstellen. Dafür werden vom Senat auch neue Stellen geplant in der Innenbehörde und die Bundeswehr ist jetzt schon am Wochenende mit der Übung zugange gewesen. Das Ganze heißt Red Storm Alpha. Unter diesem Titel üben das Landeskommando Hamburg und die Heimatschutzkräfte den Schutz wichtiger Infrastruktur. Da werden Checkpoints aufgebaut. Der zivile Verkehr soll zwar nicht behindert werden, aber da sind schon Einschränkungen. Man hat keine Zöllner oder Polizistinnen jetzt am Wochenende gesehen, sondern eher dann schwer bewaffnete Soldaten in Tarnuniform. Natürlich alles für Übungszwecke. Und darum geht es eben bei dieser Übung, wie können NATO oder Bundeswehr, fragt der NDR, angesichts russischer Drohungen den Hafen zum Beispiel für schnelle Truppenverlegungen nutzen, ohne dass die zivile Logistik zusammenbricht.
Ja, es ist wirklich ganz schwer zu kommentieren, denn wenn ich so etwas höre, Hamburger Hafen, ich gebe euch einfach mal einen Tipp. Gebt in Google mal ein, beispielsweise Hamburger Hafen, Zweiter Weltkrieg. Und dann geht mal auf Fotos. Und dann findet ihr eine ganze Menge Fotos von einem völlig zerstörten und zerbombten Hamburger Hafen. Und wenn wir dran denken, an die Luftangriffe beispielsweise 1943, die damals gegen Hamburg gefahren wurden, und beispielsweise auch diese Kriegsendfotos sich mal ansieht, wie das damals ausgesehen hat, dann wird einem wirklich Angst und Bang. Und ich frage mich, ob die politische Elite, die selbst ernannte, sich einfach nur mal die Mühe macht, nur mal die Bilder anzusehen zu diesem Thema. Kann ich jedem nur empfehlen.
Mhm. Hamburg will auch die Krisenvorsorge auf neue Füße stellen. Das zuständige Personal der Innenbehörde wird verdreifacht. So soll die Behörde dafür etwa in den Bereichen Bevölkerungsschutz, Risikoanalyse, Cybersicherheit, wahrscheinlich auch Blackout und Co. mehr Personal bekommen. Statt bisher 14 Menschen sollen künftig 44 Mitarbeiter diese Themen dauerhaft in den Blick nehmen. Ja, und sogar die Behördenräume werden umgebaut. Der Verfassungsschutz steht hier auch, Andreas. Der bekommt 7 neue Stellen zur Aufklärung von Spionage und Cyberaktivitäten ausländischer Mächte. Und jetzt diese Woche wahrscheinlich Anfang Oktober soll die hamburgische Bürgerschaft über das Paket abstimmen. Der NDR schreibt abschließend, denn die Krisen werden vielfältiger. Pandemien, Fluchtbewegungen, Cyberattacken, Terrorlagen oder neue militärische Bedrohungen. Selbst bei Sturmflut ist die Hilfe der vielseitig geforderten Bundeswehr nicht mehr so sicher wie früher, heißt es in einer Senatsdrucksache.
Also ich empfinde hier einen Schulterschluss der Regierung mit den Systemmedien, ganz klar hier die Menschen auf den Krieg einzuschwören. Und nochmals, einfach die Bilder ansehen. Vielleicht kommt dann der Punkt, dass man sagt, Himmel, warum gehen wir deswegen nicht auf die Straße? Es werden hier in denselben Orten, wo die großen Feuerangriffe, ich glaube Operation Gomorra war das damals, gegen Hamburg, die werden hier automatisch wach, wenn man historisch interessiert ist. Und mit diesen Dingen spielt man. Kein Wort von der Presse, dass man darüber mal spricht und sagt, Kinders, wollen wir wieder in die Geschichte reingeraten, wo wir schon einmal waren, Feuerstürme und so weiter? Nein, das wollen wir doch nicht. Stattdessen spielen sie einfach weiter mit dieser ganz klaren Haltung mit der Regierung oder mit den entsprechenden Leuten über der Regierung hier, den Krieg weiter voranzutreiben. Es ist schwer zu kommentieren.
Ich hätte am Freitag mit dir besprechen wollen, was ja nicht zustande kam, die Sendung, was Boris Pistorius als Kriegsminister Deutschlands für Wehrpflichtpläne hatte, beziehungsweise zunächst wohl canceln muss. Aber so ganz kann ich das noch nicht glauben. Die Welt hatte einen Artikel veröffentlicht, Boris Pistorius will Deutschlands Kriegstüchtigkeit wiederherstellen. Dazu sollte es eigentlich wieder eine Wehrpflicht geben. Doch daraus wird nichts. Ich hatte über diese Meldung geschrieben, wenn es stimmt, ist es eine gute Nachricht. Jetzt sind neue Details bekannt worden und Boris Pistorius soll angeblich zurückrudern müssen. Und Deutschland müsste unter anderem jetzt eine neue Form der Wehrpflicht einführen, sagte er. Nur so könne sich die Armee im Kriegsfall behaupten. Was er aber nicht sagte, schreibt die Welt, mit der in Berlin regierenden Ampelkoalition wird daraus nichts. Pistorius wird keine neue Form der Wehrpflicht einführen, sondern einen aufgehübschten Freiwilligendienst. Das geht aus dem Referentenentwurf seines Hauses für ein Gesetz zur Modernisierung wehrersatzrechtlicher Vorschriften und zur Einführung eines neuen Wehrdienstes hervor. Und die weiteren Schritte, also die Musterung, das heißt jetzt Assessment, damit es auch jeder versteht, und die Ableistung des ebenfalls neu getauften Basiswehrdienstes sollen freiwillig sein. Und damit bleibe Pistorius hinter seinem Vorbild. Das waren nämlich die Schweden mit ihrem Wehrpflichtmodell.
Also ich halte diese Meldung für eine Nebelbombe. Denn wir müssen eines wissen, es geht nicht um eine Einführung der Wehrpflicht, sondern um die Wiederinkraftsetzung der Wehrpflicht. Die ist damals nicht weggemacht worden auf immer, sondern sie ist ausgesetzt worden für einen gewissen Zeitraum und jederzeit wieder in Gang zu setzen. Ich denke ganz einfach, dass man im Moment aufgrund dieser politischen Lage und dieser Ergebnisse bei den Wahlen versuchen will, an bestimmten Stellen hier ein bisschen die Angst runterzufahren. Und ich glaube, das ist eher ein Grund, ganz besonders aufmerksam zu sein, denn eins habe ich irgendwann gelernt. Ich vertraue ihnen einfach nicht, weil sie zu oft die Unwahrheit gesagt haben. Und das ist für mich ein entscheidender Punkt.
So, und wir wollen mal weiter gucken, Andreas. Die Bundesregierung, die lässt ja keinen Zweifel daran, dass es eine massive Bedrohung, eine Eskalation geben wird mit Russland. Das geht ja gebetsmühlenartig. Da sind Überschriften wie, wir müssen bis 2029 kriegstüchtig sein, hören wir von Herrn Pistorius. Man beschwört klassische Formeln einer akuten Bedrohung Europas durch Russland. Das ist nicht nur in Deutschland der Fall, sondern fast alle europäischen Länder, auch Großbritannien, die sprechen von diesem 2029. Ich verstehe das alles überhaupt nicht, wie man das jetzt so exakt bemessen will und kann. Es gibt auch keine Beweise. Es gibt nur eine Menge Worthülsen, um die Menschen in Europa oder auch in Deutschland auf Krieg einzunorden. Und jetzt, das ist eine spannende Meldung, jetzt schlägt der Malteser Hilfsdienst mit großem Alarm in der Bild auf. Da heißt es wörtlich, wir haben keine Zeit mehr zu verlieren. Es seien sehr große Defizite im Konfliktfall für die deutsche Zivilbevölkerung vorhanden. Und man fordert jetzt ganz klar von der Politik, dass der Katastrophenschutz für die Bürger ebenfalls wie die Bundeswehr kriegstauglich werden muss. Wie schätzt du das denn ein?
Also wir sollten jetzt an der Stelle erst einmal erkennen, dass die einzelnen Organisationen irgendwie immer zum gleichen Schluss kommen und interagieren, also zusammenarbeiten. Vielleicht zu den Maltesern. Die Malteser sind ja eine katholische Hilfsorganisation, die damit wirbt, 60.000 ehrenamtliche Mitarbeiter zu haben. Während ich hier erzähle, rufe ich mir mal ganz kurz hier ein paar Daten auf zu dem Laden, zu dieser Organisation, Entschuldigung. Aber man muss auch wissen, dass es sich hier um eine zwar gemeinnützige Organisation handelt, die aber durchaus auch als Kapitalsammelbecken interpretiert werden kann. Ich will hier jetzt auf keinen Fall eine Kritik gegen die vielen dienstleistenden Menschen einbringen, die sich zum Teil selbstlos für die Hilfe der in Not geratenen Menschen einsetzen auf der gesamten Welt. Aber es gibt auch ein Faktum, welches die Unabhängigkeit der Malteser in Frage stellt. Das habe ich gerade mal aufgerufen. So muss man sich einfach mal die Einnahmenseite der Malteser ansehen. Wenn man sich die Jahresberichte ansieht. Ich habe hier ganz schnell einen Jahresbericht von 2021 gefunden. Schnelleren und aktuelleren finde ich jetzt nicht so schnell, aber das spielt auch keine Rolle. Demnach finanzierte sich die Hilfsorganisation Malteser, jetzt kommt es damals, mit 76,3 Millionen aus Mitgliedsbeiträgen. 76,3 Mitglieder. 46,3 aus Spenden, die sind separat gekommen. 4,5 Millionen aus betrieblichen Erträgen, was immer das sein mag. Es ist ja eigentlich gemeinnützig. Aber der Hauptpart der Einnahmen, der ist 132,1 Millionen Euro und die stammen aus Zuschüssen des Staates. Ich finde es nur wichtig, dass wir diese Abhängigkeit der Malteser immer im Kopf behalten, wenn sie den Staat kritisieren, der sie ja maßgeblich mitfinanziert.
Sehr spannend. Das ist bestimmt auch wichtig. Aber wir kommen noch mal auf die aktuellen Vorwürfe zurück, die die Malteser gegen die Bundesregierung deutlich machen. Nach Worten von Martin Schelleis, der ist Ex-Generalleutnant der Luftwaffe und neuer Malteser Bundesbeauftragter für Krisenresilienz, also Anpassungsfähigkeit, habe Deutschland in Anbetracht der Bedrohungslage keine Zeit mehr zu verlieren. Und er sieht als realistisches Szenario entweder einen NATO-Bündnisfall, also zum Beispiel einen militärischen Konflikt Russlands mit einem NATO-Nachbarn wie vielleicht Litauen oder Finnland oder einen großen Krisenfall in Deutschland selbst. Entweder durch hybride Kriegsführung oder Sabotage oder was auch immer. Und in beiden Fällen könnten plötzlich viele Menschen gleichzeitig Schutz und Betreuung benötigen, aber dafür fehle die Infrastruktur.
Ja, das ist schon ein wichtiger Punkt, unabhängig jetzt davon, wie die aufgestellt sind. Das Thema ist auch nicht neu. Schon der Deutsche Städtebund, der hatte aktuell Alarm geschlagen, dass die Regierung Milliarden Euro für Bunker einsetzen müsse. Also das geht ja schon immer weiter. Mir fällt nur auf, dass selbst die Malteser völlig unkritisch die fragwürdigen Narrative des deutschen Kriegsministeriums. Ich kann es nicht Verteidigungsministerium nennen, weil hier geht es um die Kriegstüchtigkeit und damit finde ich Kriegsministerium, ist meine persönliche Aussage dazu, wesentlich passender. Das Russland ist der einzige Aggressor laut diesem Kriegsministerium und das wird auch offenbar von den Maltesern als Fakt akzeptiert. Was mir fehlt, ist keine einzige Kritik der Malteser gegenüber auch den Kriegstreibern aus dem Westen oder die Forderung, dass man das Leid der Menschen verhindern sollte, statt sich auf die Opferhilfe allein zu konzentrieren.
Dennoch, du hast es ja gerade auch gesagt, besteht ja offenbar ein massives strukturelles Defizit beim Katastrophenschutz. Und dieser Malteser-Chef Schelleis, der schätzt es so ein, dass Deutschland auf einer Skala von 1 bis 10 beim Zivilschutz bei der Vorbereitung für den Konfliktfall höchstens bei 4 steht. Er klagt an, dass es anders als bei der Bundeswehr für den nationalen Zivilschutz kein Sondervermögen gibt, weil das Thema in Friedenszeiten Länder- und Landkreissache ist. Also es geht um viele Milliarden, die fehlen.
Naja, klar. Es geht natürlich niemals darum, Geld für die Menschen auszugeben, sondern für die Interessen der Drahtzieher. Und es geht der Politik hierbei offenbar ausschließlich darum, die Kriegstüchtigkeit an der Front mit allen Mitteln zu finanzieren, ob sie da sind oder nicht. Da muss dann eben halt die Sicherheit oder die Versorgung der Bürger zurücktreten. Aktuell steht kein öffentlicher Schutzraum übrigens mehr zur Verfügung in Deutschland.
Spannend, dieser Herr Schelleis, dieser Malteser-Chef, scheint aber das große Haushaltsloch nicht zu kennen. Und auch die Weigerung der Ampel, das Geld dafür bereitzustellen, dass Wehrpflicht gefördert wird, die Maßnahmen gefördert werden. Und der Malteser-Chef, der Herr Schelleis, der hat jetzt eine ganz brisante Dienstpflichtforderung ausgesprochen. Er fordert in diesem Bildartikel, dass man darüber reden muss, über die Dienstpflicht. Übrigens auch für Frauen. Ich frage mich, Andreas, könnte so eine Forderung vielleicht sogar abgesprochen sein und dass man dann vielleicht, dass dann der Herr Pistorius sagt, ja, also wenn jetzt von den Maltesern sowas kommt, dann, lieber Herr Lindner, solange Sie noch Finanzminister sind, müssen Sie doch mal drüber nachdenken.
Ja, natürlich geht es darum. Wir sehen ja hier, dass man sehen muss, oder man versuchen will, die Kriegstüchtigkeit auf allen Ebenen, das heißt auch im deutschen Heimatland, aufrechtzuerhalten. Denn auch da ist die Infrastruktur ja extrem wichtig. Alleine Waffenproduktion, die gesamte Verwaltung der Waffen und so weiter. Auch die Verwundeten beispielsweise, die ja auch eine große Rolle spielen in den Planspielen. Man spricht ja auch von Riesenanzahlen von Tausenden oder Hunderttausenden von Verwundeten, die man gerade kalkuliert. Also es ist ja kein Spiel.
Hier kommen wir, wenn wir es schaffen, noch dazu. Herr Schelleis sagt, die Personaldecke an Haupt- und Ehrenamtlichen reiche im Notfall, etwa für den personellen Betrieb der Zeltnotstädte, überhaupt nicht aus, die man errichten müsste im Krisenfall, um die evakuierten Bürger dort unterzubekommen. Oder auch Alten- und Pflegeheime und so weiter. Das muss ja alles in der Krise funktionieren. Alleine dieses Wording, Andreas, an das man in Deutschland wirklich seit Jahrzehnten nicht gewöhnt ist, das scheint es zu sein, womit man Deutschland kriegstüchtig schießen will.
Ja, aus meiner Sicht wird hier schon eine Vorbereitung installiert, die sich auch in den Köpfen festsetzen sollen. Sollte es zu einer Wiedereinsetzung der Wehrpflicht für Männer kommen, was jederzeit möglich ist, weil es nur ausgesetzt ist, dann soll beim Ersatzdienst dringend ein starker Akzent auf Bevölkerungsschutz auch gelegt werden. Und hier kommen dann die Frauen ins Spiel. Ich möchte hier keinen historischen Vergleich antreten, aber trotzdem finde ich es wichtig, dass man aus der Geschichte lernen kann und muss, wenn sich elementare neue Krisen am Horizont abzeichnen. Ich möchte hier erinnern, dass im Jahre 1938 ein Pflichtjahr eingeführt wurde. Dabei ging es um die Frauen. Nach der Schule, vor der Lehre, musste das Pflichtjahr beim Bauern von allen Frauen absolviert werden. Nach der Lehre war ein halbes Jahr Arbeitsdienst verpflichtend. In Kriegszeiten wurden die jungen Frauen dann zum Kriegshilfedienst eingezogen. Ohne den Nachweis übrigens über das abgeleistete Pflichtjahr konnte keine Lehre oder anderweitige Ausbildung begonnen werden. Das ist schon wirklich irre. Ich muss sagen, dass mir dieser historische Vorgang, der natürlich kein Vergleich mit heute darstellen soll, trotzdem durch den Kopf geschossen ist.
Wir sehen also wieder, ihr Lieben, wie hier auf allen Ebenen die Narrative der Kriegsgefahr immer wasserdichter aufgebaut werden. Und es ist schwer zu verstehen, dass man hier nahezu null Widerstand bei den Bürgern zu sehen bekommt. Man fragt sich, wo bleiben die Massendemonstrationen? Ja, es ist einfach überhaupt nicht zu verstehen. Und wir haben noch eine Meldung zu diesem Thema, die letzte Woche die Daily Mail veröffentlicht hat. Und die Schlagzeile lautet, die sind ja immer ein bisschen länger bei der Daily Mail, also es ist eine Mainstream-Zeitung, NATO bereitet sich auf eine große Zahl von Opfern im Falle eines Dritten Weltkriegs mit Russland vor, da das deutsche Militär davon ausgeht, dass eine Invasion noch in diesem Jahrzehnt stattfinden könnte. Also wir sehen, dass ja hier schon ganz klar Deutschland die Verantwortung zugeschoben wird, dass es eventuell einen Dritten Weltkrieg geben könnte, beziehungsweise die Schuld dafür, das gedacht, laut gedacht und vorbereitet zu haben. Viele andere sind bestimmt dankbar dafür und sagen, Mensch, das ist gut, dass die Deutschen so voraus sind und einfach mal warnen und ja alle Vorbereitungen getroffen werden. Aber wie sieht das im Einzelnen aus und wer steckt dahinter, wenn es heißt Deutschland? Also, die NATO entwickelt gerade Pläne für Massenevakuierungen, auch übrigens für Massenrettungen, schreibt die Daily Mail, für den Fall eines zukünftigen Krieges mit Russland. Und das erklärt ein hochrangiger deutscher General, Generalleutnant Alexander Solfrank. Der ist Leiter des Logistikkommandos der NATO. Und er hat es letzte Woche bestätigt, dass der Sicherheitsblock, also die NATO, daran arbeite, die operative Fähigkeit zu gewährleisten, eine große Anzahl verwundeter Truppen von der Front abzuziehen. Und Herr Solfrank, der deutsche General, der warnte, dass die NATO im Gegensatz zu den Erfahrungen der Verbündeten, zum Beispiel in Afghanistan und Irak, in einem umfassenden Krieg mit Russland wahrscheinlich schwere Verluste auf einem riesigen Schlachtfeld erleiden würde. Andreas, dieses Wording kommt von dem deutschen General, der Chef des Logistikkommandos der NATO ist.
Ja, also ich erinnere mich daran, als wir im Januar das erste Mal diesen Jahres 2024 damit konfrontiert wurden, im Rahmen dieses russischen Konfliktes von einer Ostflanke zu sprechen, mit Polen und Finnland und Schweden und dann die Diskussion um den NATO-Beitritt, als das da losging. Da habe ich gesagt, jetzt wird genau dieses Wording sich verschärfen. Das war für jeden sichtbar. Und was wir jetzt erleben, ist so ein Begriff wie Ostflanke, klingt ja schon fast harmlos. Wir haben uns daran gewöhnt, dass wir jetzt Hamburg quasi zu einem Manövergebiet erklären, wo Kriegsschiffe rein und raus fahren. Das ist so unfassbar. Wir sitzen hier und diskutieren die schwersten Verletzungen, die vielen Toten, die man kalkuliert und kalkulieren will offenbar, um in den Krieg hier mit Russland vermeintlich zu bestehen, weil es geht ja immer darum, dass Russland Europa angeblich angreifen will. Nochmals, ich fordere ganz klar die Beweislage für diese Aussagen. Das ist doch entscheidend. Die Beweislage, dass Russland das will. Und nicht nur die Aussagen von Herrn Kiesewetter oder von Frau Strack-Zimmermann, dass das ein ganz böser ist. Und spätestens, wenn man ein Land wie die Föderation von Russland auf einen Mann runterfährt und spricht nur von Putin, so als der Böse, als der Teufel, das ist ja das, was dahinter steht, dann werde ich aufmerksam. Wir sprechen von Frankreich, wir sprechen von USA oder von England oder Deutschland oder Spanien, aber wir sprechen auf der anderen Seite von Putin. Das ist für mich eine ziemlich eindeutige Richtung der Manipulation. Was ich erwarte, sind ordnungsgemäße Angaben von Beweisen, dass Herr Putin das genau vorhat. Und die findet man interessanterweise bisher mit keinem Wort.
Aber was wir sehen können, ist, wir sprechen ja oft hier, aber vor allem in den Abendgebeten, über die Bereicherung der morphogenetischen Felder. Also, wenn ich missmutig bin und Angst habe, dann nähre ich dieses morphogenetische Feld. Und da, also was heißt, wie nähre ich das? Jedes Denken oder Sprechen oder Handeln erzeugt unsichtbare Formen. Das können wir in den grünen Büchern, in der Gralsbotschaft von Abdroschin nachlesen. Das können wir bei Rupert Sheldrake, dem Physiker, lernen. Wir sondern Formen ab. Und nach dem Gesetz der Anziehung der Gleichart, eins der großen drei Schöpfungsgesetze, ziehen sich alle anderen Gebilde gleicher Art zu einer immer größeren Zentrale einer Formation zusammen, da wir als Erzeuger unserer Formen mit jenen oder mit diesen verbunden bleiben, bleiben wir gleichzeitig immer verbunden mit der immer größer werdenden Zentrale. Und das heißt, das ist die Zentrale von Angst und Sorge, die natürlich mich kaum noch aufstehen lässt am Ende. Ich komme ja gar nicht mehr hoch, weil die immer größer wird. Und sobald ich noch einen dieser gleichartigen Gedanken dazugebe, erdrückt es mich ja fast. Das heißt, ich komme kaum raus. Ich lande in Depressionen beispielsweise. Und mir kommt es so vor, Andreas, als ob hier vorsätzlich Angst und Schrecken aufgebaut werden sollen, wie das in der Mikrobenzeit eh schon der Fall war. Wenn ich zum Beispiel hier weiterlese bei der Daily Mail. Darüber hinaus bedeuten die russische Luftwaffe, das sagt der Herr Solfrank, der General, und ihre gepriesenen Raketen und Raketenvorräte, dass medizinische Evakuierungen per Flugzeug zu riskant wären. Ein Faktor, den die NATO-Truppen dazu zwingen könnte, Lazarettzüge einzusetzen, um die Verwundeten massenhaft zu evakuieren. Und Herr Solfrank sagt wörtlich, die Herausforderung wird darin bestehen, im schlimmsten Fall schnell eine qualitativ hochwertige Versorgung für eine große Anzahl von Verwundeten sicherzustellen. Wer das hier ungeschützt liest und nicht sich innerlich stärkend dagegen stellen kann, wovor sie übrigens am meisten Angst haben, den kann es erwischen.
Genauso ist es, das hast du wunderbar jetzt zusammengefasst. Genau diese Formen mit der Anziehung der Gleichart, die unsere Gedanken sich suchen, dann kommen zwei Dinge dabei raus. Stabile Menschen, die sich der Situation stellen und auch erkennen, dass sie nicht zufällig in dieser Lage sind, das erleben zu müssen. Oder ich gehe in die destruktive Form und werde mich irgendwann selbst zum Opfer machen. Es sind mir viel zu viele Leute, die immer wieder sagen, die da oben, die machen das und wir hier unten, wir können das ja nicht tun. Diese Opferhaltung, das heißt, sie nehmen ihre Herausforderung als Schicksal einfach nicht an. Das ist eins der größten Probleme, die wir haben. Denn daraus entsteht eine Spirale, die immer weiter abwärts geht. Und irgendwann kommen sie aus dieser Spirale auch gar nicht mehr raus. Wir sind trotz dieser dramatischen Entwicklung, die wir haben, immer noch stabil, auch wenn die Dinge manchmal sehr wehtun. Aber wir wissen auch eines, das Einzige, was wir verlieren können, ist, dass wir den Erdengang irgendwann vorzeitig abbrechen müssen. Und wir werden sowieso irgendwann diesen Erdengang abbrechen, aber das Leben ist damit nicht zu Ende. Natürlich gibt es nur ein Leben, aber es gibt viele Erdengänge. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied, wenn viele sagen, man lebt nur einmal. Ja, ja, das stimmt schon. Aber natürlich eben halt über mehrere Erdengänge. Und wenn man hier in diese Ruhe kommt, in die Entspannung kommt, ins entsprechende Gottvertrauen kommt, dann kann man ganz anders mit diesen Dingen umgehen. Und es wird dann auch nicht so schlimm, nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Wer sich aufgibt und sich selber runterzieht, dadurch, dass er die destruktiven Gedankenformen noch zusätzlich ernährt, der muss genauso die Konsequenzen tragen wie ein anderer, der sich konstruktiv aufstellt, er auch seine Konsequenzen dann eben halt bekommen darf. Das ist dann der Unterschied.
Ja, ich hätte eigentlich noch einiges hier vorzulesen und vorzulesen gehabt, aber ich glaube, es reicht. Also es wird ja nur die große Wolke und Formation der Sorge weiter vergrößert. Und wir wollen dazu gar nicht beitragen. Manchmal kommen wir ehrlich gesagt nicht dran vorbei, wenn man einfach ein paar Informationen weitergeben muss. Aber die Herausforderung ist tatsächlich, stark zu bleiben, im Gottvertrauen zu bleiben. Wir können euch wirklich nicht viel mehr empfehlen, als dass ihr diesen Zustand möglichst bald erreicht. Wenn wir uns erinnern, Naomi Wolf, die große US-Journalistin, die auch Politikerin gewesen ist, die also für demokratische Präsidenten wie Herrn Obama oder auch Herrn Biden gearbeitet hat, die ist ausgestiegen aus dem Geschäft, hat uns aber allen mit auf den Weg gegeben, da sie Insiderin ist. Was das System, die Geheimdienste und wie sie alle heißen, am allermeisten fürchten, ist das Gebet. Das ist unsere Kraft. Und nicht umsonst habe ich letzte Woche, das war im Krankenbett hier, Da habe ich gelesen, einen Bericht der Tagesschau. Und die Tagesschau warnt vor Manifestationen, vor Gebeten, vor Meditationen. Das könnte also schädliche Einflüsse haben. Das zeigt uns, dass sie genau die Waffe, die jeder von uns in der Hand hat und kühn einsetzen kann, eine geistige Waffe natürlich, wohlgemerkt, niemals Gewalt ausüben, dass die eine große Gefahr für dieses System ist. Ihr Lieben, ich danke euch. Ich freue mich, dass wir diesen Podcast schon wieder machen konnten. Und natürlich gibt es auch heute wieder ein Abendgebet. Danke, Andreas. Ja,
alles Liebe und wir hören uns am Mittwoch. Ciao, ciao.